Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßen Sie
Christine Watti
und Thorsten Janczek. Und wir haben einen Gast eingeladen, nämlich Jürgen Kaube, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und das hat einen bestimmten Grund.
Der Grund liegt im vergangenen Wochenende. Wir haben eine Party gefeiert für unseren Kulturpodcast, der heißt Lakonisch Elegant, erscheint einmal in der Woche. Und zum Geburtstag haben wir uns das Thema vorgenommen, braucht noch jemand das Feuilleton oder kann es weg? Und die vier Hosts von Lakonisch Elegant haben dazu jeweils, ohne dass es die anderen wussten, wer es sein würde, Überraschungsgäste eingeladen. Und diese vier Gäste haben sich über den Sinn oder den Unsinn des Feuilletons unterhalten, haben viel Kritik geübt. Es waren Jagoda Marinic, Autorin und Kolumnistin, Samira El-Wazil, sie ist Zeitungswissenschaftlerin, Kolumnistin und auch manchmal Gagschreiberin.
Ebru Taşdemir von der Taz.
Genau, und von den Neuen Deutschen MedienmacherInnen.
Und Paul Bukowski, ein Humorautor, wie er sich immer selbst bezeichnet hat.
Und die vier haben dann eben versucht herauszufinden, also sie haben das Feuilleton, muss man wirklich sagen, nicht abgeschafft, aber sie haben viel Kritik daran geübt und haben Verbesserungsvorschläge geliefert. Und in dieser Diskussion kam ein Feuilleton einer Zeitung immer wieder zur Sprache und das war?
Die FAZ. Und zwar immer unter dem Rubrum »Bröckelt der Olymp«.
Richtig. Und als Beispiel eigentlich für ein Feuilleton, was man so vielleicht nicht mehr haben will. Also dachten wir uns, diese Nachtstunde ist doch perfekt dafür, jemanden von der FAZ, einen der vier Herausgeber, einzuladen und ihn erstens zu zwingen, vorher lakonisch elegant den Kulturpodcast anzuhören und ihn hier mit diesen Thesen zu konfrontieren. Und so ist das alles gekommen, wie es ist.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich.
Wir wollen uns in dieser Stunde tatsächlich so ein bisschen entlanghangeln an den verschiedenen Dingen, die dort gesagt wurden. Vielleicht steigen wir sogar ein gleich mit einem der Zitate, die dort gefallen sind. Das hat es nämlich übrigens auch schon nicht in die FAZ, aber immerhin in die FAS gebracht, als nämlich Samira El-Wazil versucht hat zu erklären, was denn eigentlich dieses Feuilleton aktuell ausmacht. Also was gehört denn eigentlich dazu? Das haben wir nämlich auch gefragt, der Kulturpodcast, ist das eigentlich Feuilleton oder ist das irgendwas anderes? Und sie hat dann das große Feuilleton folgendermaßen beschrieben. Da können Sie, Herr Kaube, ja gleich mal sagen, ob das alles, was jetzt hier gleich genannt wird, wirklich zum Feuilleton auch nach Ihrer Definition gehört.
Es ist gerade ein super spannender Bruch bzw. eine super interessante Entwicklung zu sehen, weil wir haben also ganz klassisch sowieso immer den schwelenden Konflikt zwischen Old Media und New Media und dem angestaubten, etwas blasiert wirkenden, Kordjacken tragenden, wie du geschrieben hattest, versus quasi ganze Germanistik-Seminare, die auf Twitter stattfinden, in ellenlangen Threads und Leute, die mit Screenshots aus Archivmaterial ihre Thesen belegen. Und inzwischen ist aber das Feuilleton bzw. die Diskurse, die im Feuilleton stattfinden, ein bisschen so wie das Marvel-Universum. Damit man das ganze Bild versteht, der Diskurse, die dort stattfinden, muss man einerseits die FAS gelesen haben und da, was der Melle dann zum Beispiel über Peter Handke und Sascha Stanic geschrieben hat. Da muss man aber auch die ganzen Tweets von Sascha lesen. Dann muss man auch die Rede auf YouTube angeschaut haben. Da muss man die Gegenreaktion von Claudius Seidel auf Facebook dazu gelesen haben, weil das ja nicht mal in einen Tweet reinpasst. Und dann erst hat man ungefähr oberflächlich ein Gesamtbild von der Diskussionsgrundlage. Das heißt, damit man dieses Marvel Universe des Feuilletons versteht, muss man mittlerweile interdisziplinär einerseits, aber auch multimedial wirklich alle Quellen abdecken, damit man am Diskurs überhaupt teilnehmen kann, beziehungsweise versteht, was da gerade die verschiedenen Positionen sind und warum die so sind.
Das Marvel-Universum, Jürgen Kaube, was gibt es dazu zu sagen?
Naja, die Beobachtung ist an sich nicht falsch, aber ich finde, das ist gar nichts Neues. Das hat auch gar nichts mit dem Internet zu tun. Das war schon immer so, dass wenn man einen Text gelesen hat, der sich auf einen Diskurs bezieht, wenn man das Wort Diskurs annimmt, impliziert das ja sowieso, dass vorher andere Texte geschrieben worden sind oder in einem Museum etwas stattfand oder ein Kinofilm gelaufen ist. Also wenn man einen Text in einer Zeitung liest und der äußert sich zu irgendetwas, dann gibt es ja immer eine Umwelt dieses Textes, die den Text besser verständlich macht, wenn man sie kennt. Und natürlich kommt man dann auch schnell zu einer Überforderung. Also die Kollegin hat jetzt sehr viel bezeichnet, was man alles lesen musste, um den Text von Thomas Melle zu verstehen. Könnte sein, dass man am Abend dann sehr erschöpft ist, weil man in dieser Aufzeichnung waren das ja mindestens 5, 7 Äußerungen und ellenlange Threads, von denen sie gesprochen hat. Also wie gesagt, einerseits glaube ich, ist das schon immer so. Texte implizieren andere Texte und man versteht sie besser, wenn man die anderen Texte kennt. Und andererseits gibt es so eine Art Grenze wahrscheinlich der Bereitschaft, jetzt einzusteigen und zu sagen, ah, der referiert auf eine Aussage von Donald Trump oder von Peter Handke oder von wem immer. Jetzt lese ich den Peter Handke nochmal nach oder lese nach, was Daniciš über Handke gesagt hat. Das kann schnell sehr erschöpfend werden, würde ich denken.
Aber gemeint ist damit ja so ein bisschen, dass sich das Feuilleton damit so ein bisschen ausbreitet. Und das war eigentlich, glaube ich, der Grund, warum sie das so beschrieben hat. Dass klar ist, also da liegen ja verschiedene Dinge drin. Ne? Einmal sagt sie ja in diesem, das ist jetzt ein bisschen sehr insiderig, aber in diesem Thomas Melle-Text, der in der Handke-Debatte aufgetaucht ist, der hat ja tatsächlich das adressiert an die Clowns auf Twitter. Also da in ganz kurz zusammenfasst, weil ich will diese Handke-Debatte nicht mehr aufmachen. Nee. Aber was auf jeden Fall ja damit gesagt wird, ist, da gibt es so eine Konkurrenz zwischen diesen verschiedenen Ebenen, auf denen diskutiert wird, möglicherweise auch so eine Hierarchisierung und auch vielleicht ein Blick von dem einen runter in das andere. Das könnte da drin stecken. Und gleichzeitig natürlich auch, dass nicht mehr nur das Feuilleton bestimmt, was gerade besprochen wird, sondern dass da auch noch viele andere Leute jetzt dazukommen.
Ja, und alte und junge Medien. Das ist, das ist sozusagen der große Gap, der da aufgemacht wird, um mal so ein kurzes Zitat aus dem Melle-Text, der sich jetzt gar nicht auf Handke bezieht, also der Text bezieht sich auf Handke, aber das Zitat, das ich jetzt vorlese, nicht, um das mal deutlich zu machen, wie da die Kluft entsteht. Melle schreibt, Twitter, das den Puls der Meinungsmacher vorgibt, richtet die Inhalte zu, formatiert sie in toxischen Fetzen und suffisanten Häppchen. Also das ist natürlich ein sozusagen starker Tobak, ne, für jemanden, der auf Twitter versucht, eine, auch sowas wie eine Debatte oder ein Argument zu entfalten.
Wobei, es müssten wir jetzt in die Empirie gehen von Twitter. Natürlich ist es, glaube ich, in der Mediengeschichte ganz klar, je kürzer die Äußerungen sind, je interaktionsnah sie sind und sie sind schriftlich. Das ist ja die Kuriosität bei Twitter. Es ist interaktionsnah, es geht schnell, es ist fast wie etwas sagen. Und andererseits ist es schriftlich, das heißt, es bleibt stehen und hat auch alle Nachteile von Schriftlichkeit, dass man es interpretieren muss und dass irgendwie Ironie eigens angezeigt werden muss mit bestimmten Zeichen. Das findet ja dann auch statt auf Twitter. Also es gibt schon vielleicht das Gefühl, dass diese Form des Twitterns den Inhalt schon irgendwie mitprägt. Also das Reflexhafte, ja, nein, wahnsinnig viel Konflikte, wahnsinnig viel Reden über andere, die nicht dabei sind. Und wie gesagt, die Kürze der Angelegenheit. Also dass ein germanistisches Seminar auf Twitter stattfindet und endlose Threads da sind. Die Threads sind nicht endlos. Die Threads sind, ich weiß nicht, 15 Äußerungen hin und her.
Vielleicht mit Anhängen, aber auch mit Verweisen auf andere Texte.
Das ist klar, aber 280 Zeichen mal 15, da sind wir bei 3000 Zeichen. Das ist nicht mal eine Spalte runter in der Zeitung. Ich will das nicht, ich sage das gar nicht anklagen. So ist es einfach auf Twitter. Das Medium hat bestimmte Möglichkeiten, andere Möglichkeiten hat es nicht. Vor allem, was es eben nicht hat, im Unterschied zu einer Zeitung, es sind unredigierte Texte. Es guckt niemand Zweites drauf. Ja, das ist, war schon bei den Blogs so. Also das ist jedenfalls in der Regel. Ich nehme es eigentlich mal an, dass niemand Zweites drauf guckt. Manchmal sehen sie auch so aus, als hätte niemand Zweites drauf geguckt. Manchmal muss nachgebessert werden und so. Also nicht im Sinne von oben und unten, aber es ist schon nicht dasselbe. Ich würde sagen, wie gesagt, ein germanistisches Seminar ist es nicht. Dazu ist es zu kurz, dazu ist es zu sehr auch immer am Rande von Moralisierung in verschiedene Richtungen.
Ja, es gibt ja zwei Punkte, die, glaube ich, sehr interessant sind, weiter zu verfolgen. Das eine ist, was Sie sagten, die Moralisierung, die da drin steckt. Das wäre auch ohnehin ein Thema, das ich auf den Diskurs, auf die Diskursformen der Öffentlichkeit abklopfen wollen würde im Verlauf der Diskussion. Aber erstmal ist es natürlich auch die Frage des Unredigierten. Also wenn man jetzt Twitter und das war so ein bisschen der Tenor als Erweiterung des Feuilletons, ja, bis hin zum Vorwurf, eigentlich brauchen wir euch gar nicht mehr, euch Feuilletonisten, weil wir haben uns unsere eigene Plattform geschaffen, die Kanäle sind unmittelbarer, hier kann ich sagen, was ich will, ohne dass mir einer drauf guckt und dieses Redigieren fällt einfach schlicht und einfach weg. Das kann ja auch einen Vorteil haben nach dem Motto, ich brauche euch Gatekeeper gar nicht mehr.
Ja, ja. Es war interessant in der Diskussion, dass wir doch noch für etwas gebraucht werden, nämlich für Stellen. Denn es ging ja, einerseits hieß es, das bröckelt alles und andererseits hieß es, ihr sollt uns einstellen, ihr sollt diverser einstellen und so weiter. Vielleicht kommen wir noch drauf.
Auf jeden Fall.
Aber da habe ich so einen kleinen Widerspruch gesehen. Also wenn man eine Stelle möchte, dann sollte man ja eigentlich alles dafür tun, dass das nicht bröckelt und nicht sagen, es ist überflüssig.
Aber da muss ich einhaken, es bröckelt das alte Feuilleton-System mit den Gatekeepern in der Form, in der eben sie vorhanden sind. Nämlich es ist oft ein weißer, männlicher Feuilleton-Redakteur, der an den wichtigen Stellen sitzt. Ich glaube, das war ehrlich gesagt damit gemeint. Ich glaube, dass es Entscheider braucht, die sagen, den stelle ich ein und das ist ein Thema, machen wir. Das wurde in dieser ganzen Diskussion überhaupt gar nicht zur Debatte gestellt, sondern es kam immer wieder auf. Aber an den entscheidenden Stellen könnten vielleicht auch mal andere Leute sitzen, die wiederum einen anderen Blick haben auf die Themen.
Ja, aber dafür muss es, dafür muss es diese Stellen geben. Und die Stellen gibt es nur, wenn es eine Organisation ist, die auch irgendwie Erträge erwirtschaftet.
Ja.
Und das tut Twitter meines Wissens noch nicht. Da müsste man sich sozusagen überlegen, wenn man sagt, Sie haben das vorhin so nett formuliert, haben das Feuilleton ja dann doch nicht abgeschafft. Da bin ich also ganz erleichtert, dass das nicht so ist. Aber das dürften Sie eigentlich auch nicht tun wollen, wenn Sie gleichzeitig sagen, wir sind da. Auf Twitter sind wir ja sehr unbezahlt.
Absolut, aber das hat Ebru Taşdemir mir, glaube ich, auch dann wirklich auch an verschiedenen Stellen nochmal betont, dass natürlich klar ist, kein Mensch verdient Geld, wenn er twittert.
Ja, und jetzt versuche ich mal so einen ganz kleinen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Bezahlten und dem Gatekeeperhaften oder so. Wofür wird man eigentlich bezahlt als Feuilletonist jetzt oder überhaupt als Journalist? Man wird für ein bestimmtes Expertentum bezahlt. Weil man bezahlt ist, kann man sich konzentrieren. Sibylle Anderl konzentriert sich in unserem Feuilleton auf Physik und Astronomie. Das könnte sie auf Twitter nicht oder als Freie. So, dann müsste sie einen viel größeren Bauchladen haben, wie man manchmal sagt. Und so ist es mit vielen Stellen, die es bei uns gibt, dass man sagt, wir haben einfach Spezialisten. Und dieses Spezialistentum muss jetzt nicht arrogant auftreten, natürlich nicht, oder oberlehrerhaft. Aber ich glaube, was dann immer so attackiert wird mit dem Titel Gatekeeper, ist letztlich die Unterstellung von Expertentum. Zu sagen, ich habe mich mit der Sache länger beschäftigt, ich gehe seit 15 Jahren ins Theater, ich kann vergleichen, die Zeitung zahlt mir Dienstreisen, ich kann auch mal in Paris sein, ich habe die Zeit in der Zeitung zu lesen und ich habe noch Kollegen, die auch draufschauen und mitdiskutieren. Alles, was auf Twitter nicht in dem Maße jedenfalls möglich ist, freie Existenzen, die da einfach ihre Meinungen sagen. Mhm. Das können durchaus natürlich, wenn die bezahlte Stellen an der Uni haben, dann sind das auch Experten. Das ist ja gar keine Frage. Kann man sich dann fragen, was machen die da auf Twitter? Vielleicht ist das eine Form zu reden, wie das an der Universität gerade gar nicht möglich wäre oder in Form von Publikationen nicht möglich wäre. Da hat man es ja dieselben Vorwurf oft, dass man sagt, die sprechen so eine esoterische Fachsprache und da muss man, um über einen Roman sich zu äußern, irgendwie 8 Semester studiert haben und dann noch eine Doktorarbeit. Aber ich sehe diese Frage Autorität und Organisation, ich nenne es mal so, die sind nicht völlig voneinander losgekoppelt. Ja? Organisationen ermöglichen, wenn es gut geht. Es kann natürlich auch im Feuilleton jemand sitzen, der einfach einen Blödsinn schreibt. Aber wenn es gut geht, ermöglicht die Organisation den Aufbau einer gewissen Autorität, die vielleicht auch nicht einfach nur eine Herrschaft ist oder ich meine, Herrschaft durch Feuilleton-Artikel ist sowieso ein komisches Konzept.
Ja, die Frage der Autorität ist sozusagen die eine Seite des Gatekeeper-Tums. Aber wenn man sich sozusagen das Entstehen von Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert anschaut, da waren ja sozusagen die gedruckt haben, die Lektoren, die Herausgeber, eigentlich die den öffentlichen Diskurs bestimmt haben. Und diese Gatekeeper-Funktion war Zugang zum Diskurs oder nicht Zugang zum Diskurs. Und man kann ja sagen, dass die sozialen Medien oder das Internet die Möglichkeit gegeben hat, dass jeder am Diskurs beteiligt ist. Das wurde ja als Freiheit gefeiert von auch den Gatekeepern, die Ausschluss vom Diskurs mit sich gebracht haben.
Ja.
Jetzt, das ist sozusagen die eine Seite. Aber die Frage ist, für mich, ich muss jetzt nicht gerade das große Wort vom Strukturwandel der Öffentlichkeit in den Mund nehmen, aber ob sich nicht etwas in dieser Art ereignet hat und die Funktion, die Herausgeber, Redakteure heute wahrnehmen, nicht eigentlich eine ganz andere ist, als zu Zeiten, als tatsächlich wenige Organe publizistisch eigentlich die öffentliche Meinung bestimmt haben, die öffentliche Meinung immer der gebildeten Öffentlichkeit war, die lesen konnten, sich an bestimmten Diskursen beteiligen konnten. Das ist heute irgendwie anders.
Ja, also was gleich bleibt, ist in jeder Medienrevolution vermehrt sich die Anzahl der Mitteilungen immer stark. Ja, das war ja der erste Eindruck schon beim Buchdruck, dass auf einmal überall kommen Texte her. Ja, und dann kommt sofort die Frage, welche von denen soll ich denn lesen, wenn ich so stark vermehre? Das ist ja jetzt auch so. Twitter, Facebook, was weiß ich, Instagram, immer die Frage, bist du da und guckst du da rein und so weiter. Man kann das unmöglich alles verfolgen. Und man hat ein zweites Problem, das mit der Menge einhergeht. Welche davon soll ich denn eigentlich lesen? Also Reputation. Also wenn jemand, ich sage mal jetzt mal so, es ist jetzt ein bisschen karikaturhaft, aber wenn jemand auf Twitter schreibt, dann irgendwie Mickey Mouse 412 schreibt, ich denke Folgendes über Stanišić, dann sage ich mir, wer ist ein Mickey Mouse 412? Selbst wenn das nicht Mickey Mouse 412 ist, schon ein einfacher.
Sie möchten wieder auf die Autorität zurück,
sozusagen. Nein, ich habe ein Suchproblem. Oder womit soll ich mich denn beschäftigen? Das machen wir ja auch in der Buchhandlung so, dass wir sagen, ja, wenn das bei dem Verlag erschienen ist, dann habe ich eine gewisse Sicherheit, dass da ein Lektor drüber gegangen ist.
Aber Sie sehen ja bei, also ich meine, das ist vielleicht, das ist nicht genau das Gleiche wie der Ruf nach dem Lektor, der darüber gegangen ist, aber Sie sehen ja in dem Twitter-Diskurs, der absolut auch in Anführungsstrichen elitär ist, weil er von Journalisten meistens geführt wird, untereinander auf jeden Fall zu so, wenn man über Hand geredet, auf jeden Fall. Und dann sehen Sie natürlich, wer sind die Leute, die da twittern. Sie können sehen, wer folgt wem und so weiter. Also man kriegt schon auch mit nach einer Weile so ein bisschen Gefühl dafür, wer hier gerade eigentlich Teil dieser Debatte ist, die an diesem Ort stattfindet. Ja. Also ich finde, es ist eben nicht mehr Mickey Mouse 412, sondern das inzwischen, also twittern natürlich die Leute, die dann dort wieder selber eine Meinung preisgeben wollen oder die da gesehen werden wollen, natürlich unter ihrem Namen. Und das sind halt Leute wie Sie und ich.
Aber ich nur sagen will, es sind sehr viele Namen. Mhm. Es sind sehr viele Namen, die, wenn man so will, auf eigene Rechnung etwas mitteilen. Und dann hat man als Leser oder Leserin hat man ein bisschen, glaube ich, die Frage, vor welchem Hintergrund wird das gesagt? Sind die Meinungen zu diesem Thema irgendwie abgeglichen mit den Meinungen zu einem naheliegenden anderen Thema? Oder so? Das meine ich, das hat man in jeder Medienrevolution, diese Orientierungsprobleme. Masse von Texten, Masse von Mitteilungen und ein bisschen ein Problem, welche davon sind denn jetzt für mich relevant? Und das Neue ist in der Tat natürlich die Kürze und die Inklusivität, dass man sagt, jeder. Und man sieht ja dann auch sofort, das war ja auch bei Melle schon, sofort kommen die Probleme auf, haben die überhaupt den gelesen? Die äußern jetzt eine Meinung. Ich habe den Eindruck, wenn die diese Meinung haben, dann haben die das gar nicht gelesen. Wie soll man sagen, das ist ein Formproblem der Twitter-Mitteilung, dieser, wenn man so will, manche sagen ja Demokratisierung oder Öffnung, oder keine Gatekeeper mehr. Keine Autorität.
Es geht noch weiter. Also an dem Abend da bei Lakonisch Elegant war ja die These, dass es auf Twitter, YouTube und Instagram, Facebook, dass es da Formen gibt, die Feuilleton par excellence sind. Mhm. So klang das an.
Ich will das nicht ausschließen. Ich persönlich bin mache keinen großen Gebrauch davon. Ich habe nur was anderes zu tun. Also ganz einfach so. Ich habe es kein polemisches Verhältnis. Ich war mal eine Zeit lang auf Twitter, fand es dann unergiebig. Und habe dann aufgehört damit. Ich will das gar nicht ausschließen, dass auf Facebook, das ich auch gar nicht kenne, also nicht benutze, dass da, warum sollen da nicht gute Texte ausgetauscht werden? Ja. Das wäre verrückt, das auszuschließen. Die Frage ist, welchen Anteil nehmen diese guten Diskussionen an der Gesamtmenge dessen, was da gesendet wird? Das ist eine wichtige Frage, die ich hätte. Und die andere, die bleibt, ist die des zweiten Blicks. Guckt da jemand drauf? Werden die Vorteile der Spontaneität, überwiegen die Nachteile der Spontaneität?
Aber vielleicht ja auch die Frage, finden die, und vielleicht kommen wir da nochmal zurück zum Feuilleton, aber ich glaube, wir kreisen jetzt so ein bisschen darum, dass wir jetzt alle gemeinschaftlich feststellen, dass alle schon recht haben, da kommen halt neue Formen dazu und die kann man dann eben anzweifeln oder denen kann man glauben oder nicht. Aber was die von neuen Formen natürlich machen, ist, dass die tatsächlich auch neue Themen zum Beispiel mit in die Welt spülen, über die gesprochen wird. Ich habe jetzt nochmal auf FAZ.net geguckt, was so die Themen im Feuilleton waren, also heute, glaube ich, war das sogar. Was im Feuilleton der FAZ steht, ist, es geht ums Humboldt-Forum, um die Berliner Barocktage, um eine Ausstellung in Baden-Baden übers Fliegen, über den Martin Scorsese-Film.
Heute Mittwoch.
Heute Mittwoch. Welches Datum? 13.11. Ein Kommentar zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Öffentlich-rechtliches Fernsehen ist übrigens nicht so gut, steht da drin. Es geht um Enzensbergers Geburtstag, um Thomas Manns Goethe-Bände, also alles super klassisches Feuilleton und übrigens zu einem ganz großen Teil auf dieser Seite, wie ich sie gesehen habe, geschrieben von Männern. Dieses Männerthema, wir müssen das tatsächlich nochmal besprechen gleich vielleicht, wer eigentlich gerade was sagt, also wer wann was sagt, ist Gatekeeper hin oder her. Aber tatsächlich ist es natürlich ein ganz bodenständiges Feuilleton mit Themen, die ich auch wahrscheinlich auch so aus dem Stand hier arbeitend bei Deutschlandfunk Kultur aus dem Ärmel geschüttelt hätte. hätte. Diverse Themen sind da nicht, Popkultur ist da ganz wenig. Ich weiß, dass Popkultur im Feuilleton stattfindet, aber erstmal ist es das klassische Bildungsbürgerprogramm, was da drin steht. Diese anderen Formen, die da auch immer genannt werden, die erzählen aber vielleicht noch andere Geschichten. Sie können sagen, okay, sollen die doch machen, aber vielleicht ist das Feuilleton echt wirklich ein bisschen unterbesetzt, was auch wirklich andere Blicke auf andere Themen betrifft.
Ja, also Popmusik im weitesten Sinne, indem man einen eigenen Redakteur für Popmusik hat, in dem Andreas Platthaus Comics, also vielleicht der beste Comic-Kenner, den ich jedenfalls so im Horizont sehe, schreibt, indem dem Boris Schumacher eine eigene Rap-Kolumne, in diesem Podcast wurde moniert, Rap käme nur als Rezension vor, wenn Bushido irgendwas macht oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Boris Schumacher schreibt jede Woche etwas über grundsätzliche Fragen des Rap, Gewaltdarstellung, Antisemitismus, was es alles so ist. Dann muss ich sagen, dann fühle ich mich erstmal nicht gemeint. Sie haben jetzt eine Ausgabe zitiert, aber Sie haben die nächste Ausgabe morgen ist dann wahrscheinlich Frozen, wird besprochen in einer Riesenbesprechung von Dart. Wenn das schon morgen ist, vielleicht ist es auch erst übermorgen. Das ganze Marvel-Universum und so weiter. Kommt vor.
Aber darf ich ein bisschen trotzdem einfach mich mit Ihnen rumbetteln? Also die drei, die Sie jetzt genannt haben, sind erstens schon wieder drei Männer und ich glaube,
was ist daran der Nachteil?
Dass ich glaube, also vielleicht dann müssen wir konkret reden, wie viel im Feuilleton, wie viele Männer, wie viele Frauen schreiben und sagen was, welche Jahrgänge haben die im Moment in der FAZ?
In dem Podcast hieß es ein, zwei Frauen und dann sagte jemand Melanie Mühl. Okay, Melanie Mühl. Sandra Kegel ist Feuilleton-Chefin zurzeit. Rosemarie Kropp leitet den Kunstmarkt. Sibylle Anderl, hatte ich schon erwähnt, Astronomie. Julia Enke leitet das Literaturblatt der Sonntagszeitung. Anna Pritzkau schreibt da auch. Julia Beer ist bei uns, Elena Witzek, Sonja Kastilan, Wissenschaftsredakteurin, Frau Kuroczyk, Medizinredakteurin. Also ich habe jetzt, das ist nicht 50%. So viel.
Ja, hier auch nicht. Also wir müssen auch nicht.
Aber wissen Sie, was mich ein bisschen stört an diesen Diskussionen, ist, dass heißt, da gibt es ein, zwei Frauen und einen Namen kenne ich noch. Nein, es gibt nicht ein, zwei Frauen. Die Ressortleiterin ist eine Frau. Eine ganze Reihe von Leuten, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, wie viel ich aufgeführt habe. Ja. Hanna Bethke in Berlin, Ursula Scheer, also sind wir schon weit über 10.
Ja.
Wir sind, glaube ich, insgesamt, wenn man alle durchzählt, so roundabout 40, knapp 40. Dann sind das nur 25%, aber nicht ein, zwei. Also das ist nicht in Ordnung. Immer das Bild herzustellen, korttragende Männer um die 60 schreiben das Goethe und dominieren, versuchen die Kultur zu dominieren und Gott sei Dank klappt das jetzt.
Aber ich muss kurz einhaken. Also super, dass Sie all die Namen dabei hatten. Sie sind sehr gut vorbereitet und das stimmt. Das macht auch, also natürlich macht das in einem Podcast, in dem man sitzt und hat, natürlich gibt es Thesen, ne? Und die sind auch, da passiert ein, zwei und dann sagen Sie, aber es sind noch 25%. Also hätte man nicht ein, zwei, sondern mindestens drei, vier oder so sagen müssen oder fünf, sechs. Aber trotzdem, woher kommt denn dieser Eindruck? Thorsten, du bist auch ein Kulturfeuilletonisten-Mann.
Weißer Mann.
Genau, aber ich habe überhaupt gar keine Lust, das sozusagen so breit zu walzen und das einfach nur zu behaupten. Das finde ich auch doof. Gleichzeitig aber gewinnt man diesen Eindruck und den gewinnt man dann, wenn man das Gefühl hat, es fehlt tatsächlich irgendwie eine Perspektive. Und natürlich würde ich niemals irgendwie an Dietmar Dart rütteln. Aber wir versuchen trotzdem dann auch zu gucken, was ist in deiner nächsten Generation los? Und vielleicht gibt es auch Menschen mit anderen Hintergründen, die nochmal anders gucken. Ne? Ja. Und deswegen kann mir vielleicht jemand trotzdem von Ihnen, Ihnen beiden, du Mann, Sie, Mann, sagen, warum dieser Eindruck aber so stark ist. Also dass er nicht nur dasteht wie so ein Genöle. Es ist ja trotzdem so, dass das Feuilleton nicht wahnsinnig divers aufgestellt ist.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Schlicht und einfach. Muss nur die Hierarchieebenen anschauen. Da haben wir in den höchsten Hierarchieebenen zwar zwei Frauen insgesamt im Deutschlandradio, also mit allen drei Wellen, die wir haben. Das ist natürlich so. Aber auf den Nachwachsenden, das ist ja auch sozusagen eine Generationenfrage. Also früher hat mir ein Redakteur gesagt, vor 40 Jahren hat man gesagt, Frauen können überhaupt keine Nachrichten sprechen. Ja? Die halten das physisch gar nicht durch, so eine Nachrichtenschicht zu machen. Ja, schau dich mal in unserer Redaktion um. Also wir sind auf der Redakteursebene oder mit redaktionellen Mitarbeiterebene sind wir mindestens 50-50 mit Frauen und Männern unterwegs. Auf der nächst höheren Führungsgruppe, nämlich Redaktionsleiter und Redaktionsleiterinnen, ist, glaube ich, mittlerweile die überwiegende Mehrzahl von Frauen. Du bist ja selbst Redaktionsleiterin. Also insofern ist das einfach so. Aber klar, das ist immer eine Frage, wo guckt man genau hin? Das löst aber trotzdem nicht das Problem, dass wir nicht divers aufgestellt sind. Natürlich würden wir uns sehr viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen, die ganz andere Hintergründe mitbringen. Und natürlich, das wäre so eine Frage, also ich kapiere schon das Argument, divers heißt eben auch unterschiedliche Perspektiven auch in eine Redaktion einzubringen, vielleicht auch sogar als Entscheiderin oder Entscheider. Die Frage hat sich da immer so gestellt, dass man sagt, naja, könnte nicht eigentlich ein alter weißer Mann über die Perspektive von jemandem, der migrantischen Hintergrund hat, schreiben? Ja? Da würde ich immer sagen, ja, prinzipiell könnte er das, aber kommt nicht dadurch, dass derjenige das selbst tut und auch vielleicht selbst Themen setzt, kommt da nicht was an Reichtum hinzu, also Diversität ja, letztendlich.
Aber das ist ja ein altes, also ich will es jetzt nicht in die Philosophie delegieren, das Problem, aber es ist ja ein altes Problem, ob Nähe oder Distanz der bessere Erkenntnismotor ist. Und ich glaube, wenn ich die Diskussion, die sehr alt ist, verfolge, so bis in die Soziologie der Gegenwart, dann war das die nicht sehr befriedigende Antwort, ja beides. Also es kann Nähe gut sein und es kann Distanz auch gut sein. Was macht man in so einer Situation? In so einer Situation ist es ja auch so, wenn man Personal, also wenn man jemanden einstellt oder so, dann ist die Diversität, auf die man achtet, ja erstmal eine sachliche. Kann diese Person etwas, was andere Personen nicht können? Und nicht ist diese Person anders als andere. Ja.
Ja.
Und ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Eine Musikredakteurin geht in Rente, Eleonore Bühning. Und jetzt ist die Frage, wird die Stelle überhaupt wieder besetzt? Wir leben in Zeiten, in denen jetzt nicht irgendwie immer gleich das Füllhorn der Geschäftsführung von der Geschäftsführung ausgepackt wird.
Kennen wir.
Ja. Ja, okay, sie wird wieder besetzt. Und wen nehmen wir jetzt? Und das würde ich niemals nach suchen und sagen, das muss jetzt wieder eine Frau sein. Ich habe jetzt die Frauenquote total verschlechtert in diesem Punkt, in dem Jan Brachmann das jetzt macht, mit dem die meisten zufrieden sind, nicht alle Leser, aber so, und der ein super Kollege ist und so.
Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Also ich habe neulich, war ich bei einer Tagung über politische Theorie und politische Philosophie und da war ein Philosoph aus Oxford, der sagt, er bestückt jetzt seine Lehrpläne, und zwar ist das mit der Universitätsleitung auch abgesprochen, bestückt er in bestimmten Kursen so, dass wenn es um, sagen wir, bestimmte Themengebiete geht, also was weiß ich, außereuropäische Philosophie, dass im Lektürekanon auf jeden Fall ein Text einer Frau drin sein muss und ein Text von einem POC-Menschen. Mhm. Also, und damit hat man, und dann ist die Frage, ja, hätte nicht Kant auch besser über dies und das schreiben können? Nein, oder John.
Außereuropäische Kulturen, da war er nicht so stark.
Oder John Rawls oder irgendwer. Und der hat gesagt, nein, es kommen dadurch genuine Perspektiven in ein Curriculum, die aus seiner inhaltlichen Sicht einen Mehrwert gegenüber einem rein, sagen wir, weißen, männlich dominierten Kanon bilden.
Ja, aber ich muss doch festhalten, dass meine Erfahrung ist, gerade auch im Feuilleton, aber vielleicht auch in der Literatur oder in der Philosophie, die alten weißen Männer oder auch die jungen und so unterscheiden sich untereinander auch sehr. Also ich meine, was hat Wittgenstein mit Hegel zu tun? Beides alte weiße Autoren, aber komplett unterschiedliche Welten. Also die Suggestion, dass mit Geschlecht, so wie ähnlich mit natürlich auch mit sozialer Herkunft,
oder genau.
Vielleicht früher war Religion vielleicht so ein Ding, dass damit schon sehr kompakte Ansichten so einer Sache einhergehen, das halte ich eigentlich einfach für empirisch falsch. Was überhaupt nichts sagt darüber, wie man jetzt einstellt oder so, aber es wird immer so ein bisschen mitsuggeriert, die Diversität auf der Sachebene steige, wenn man Diversität auf der Personenebene erhöht.
Absolut.
Und das ist einfach nicht so.
Das glaube ich, da sind wir uns aber wirklich gar nicht einer Meinung. Also Sie glauben also tatsächlich, man könnte ähnliche diverse Themen und Perspektiven mit der gleichen Gruppe von Menschen oder einer ähnlichen Gruppe von Menschen erzeugen, also die aus einem ganz anderen Umfeld kommen.
Nein, ich sage nur, ich hatte es mal formuliert, als es um die Quotierung von Parlamentssitzen ging und Frau Barley sagte, sie hätte so einen Traum, wenn ein Parlament nur aus Frauen bestünde, dann würden ganz andere Entscheidungen gefällt werden. Und da gab ich zu bedenken, wenn alle diese Frauen so sind wie Alice Weidel, dann wünscht sie sich in die Welt größerer Geschlechterungleichheit zurück. Mit Frau oder mit People of Color geht ja nicht automatisch, ich will sagen, es ist relativ zufallsverteilt, Interesse an Frauenthemen.
Natürlich nicht.
Kenntnisse im späten Beethoven oder meinetwegen auch im Comic einher. Ich sehe den Zusammenhang nicht sehr eng.
Ja, aber gibt es nicht ein Problem, das merke ich auch, wenn es darum geht, Redaktionen zu besetzen. Also das war auch ein Vorwurf, der in dieser Lakonisch-Elegant-Sendung gemacht wurde, dass sich eigentlich die Schreibenden, Sprechenden in Feuilletons immer aus dem gleichen Milieu rekrutieren. Genau. Also ich würde sagen, es ist ganz stark links, liberal dominiert, meistens weiße Menschen, die das prägen, während natürlich. Also wenn ich mich in der Redaktion umschaue, ist das faktisch so. Also man könnte sagen, also die kommen alle aus demselben mehr oder weniger Milieu, in dem bestimmte Formen auch der Umgangsformen, der Bildungshintergründe und sowas gepflegt werden, wo sich dann eben Autoritäten erst entwickeln können. Aber trotzdem ist es sozusagen milieuspezifisch und der Vorwurf war, das Feuilleton ist eigentlich immer dabei und vor allen Dingen das klassische Feuilleton und vor allen Dingen das FAZ-Feuilleton, sich selber zu reproduzieren in dieser Milieuspezifizität.
Und damit auch die Themen auch. Also, dass man sich nicht wiederfinden kann in dem, was dieses Feuilleton, dass das sozusagen gesellschaftlich nicht eben die Gruppen abbildet, die natürlich auch Teil der Debatte sein müssen und die aber dann denken, na gut, also so wie ich vorhin mal kurz, das war ja auch natürlich ein bisschen populistisch, diese Themen runtergelesen habe, da fehlen halt Themen.
Aber ja, da fehlen Themen, aber ich habe Ihnen ja gesagt, warten Sie einfach auf die nächste Ausgabe, dann haben Sie andere Themen, dann wir schreiben
auch. Ja, oder auch Perspektiven, dann sage ich nicht Themen, weil dann kommt schon wieder, ach, Popkultur haben wir auch, sondern auch Perspektiven tatsächlich. Also natürlich gucken Leute unterschiedlich auch zur Not das Humboldt-Forum. Übrigens, okay, schlechtes Beispiel. Ich weiß, dass das auch von allen Seiten betrachtet wurde.
Also die Kritik am Humboldt-Forum setzt nicht voraus, dass man irgendwie eine koloniale Großeltern hat, die unter Kolonialismus gelitten haben oder so. Das würde ich sagen,
aber
ist nicht der Punkt. Frau Savoie ist ja auch einfach eine alte, weiße Frau. Also ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass man sagen kann, weiße Männer prägen das. Ich meine, der eine ist Kommunist, der andere ist, bei uns würde man sagen, für das FAZ-Feuilleton hat jedenfalls lange das nicht gegolten, dass das irgendwie Linksliberale und so weiter waren. Also das lag zum Teil natürlich auch vor meiner Zeit, aber was ich so höre, war das nicht irgendwie die standardpolitische Einstellung. Ich glaube, Joachim Fest wird man nicht unter linksliberal bringen können.
Stimmt, aber das ist ja auch schon lange her.
Ja, naja, gut.
Nein, aber ich meine,
das ist nur eine Fußnote. Ich zum Beispiel bin schon alles genannt worden. Ein sozialdemokratischer Technokrat, jemand, der bei den Grünen ist, also so ultrakonservativ, Wegbereiter der AfD. Also ich hatte liberal. Ich hatte mal eine total ironische Spalte runtergeschrieben, dass man eigentlich nur die FDP wählen könne. Die war völlig Nonsens. Danach gab es Leute, die sagten, der ist bei der FDP. Also Mir ist das angenehm, wenn man so beschrieben wird, aber es deutet an, dass die Vorstellung der Homogenität, die mit irgendetwas einhergeht, ein Personenmerkmal, dass die doch einfach, die Gegenbeispiele schlagen sofort zu Buch. Aber trotzdem will ich nochmal zurück, 25% Frauen, das können mehr sein, ganz klar, auch Leitungspositionen und so weiter, gar keine Frage. Ich würde den Sinn gar nicht auf der Ebene der Inhalte und Perspektiven sehen, sondern es ist einfach besser als Kollegium, wenn es nicht so eine Ansammlung von Professoren ist oder von Mönchen, wie Karl-Heinz Bohrer für seine Zeit bei der FAZ gesagt hat. Also ich finde es ist einfach ein besseres Zusammenarbeiten. Das ist einfach meine empirische Auskunft. Aber dass die Frauen jetzt mehr links oder mehr rechts sind, sich mehr für Frauenthemen oder weniger für Frauenthemen interessieren, was sind überhaupt Frauenthemen, das wüsste ich gar nicht genau. So, das sehe ich alles gar nicht. Ich mache sozusagen die Soziologie dieser Kritik, die da drunter liegt, die Soziologie, die mache ich einfach nicht mit.
Aber ich bleibe...
Aber wollen wir nur darüber sprechen?
Nee, oder? Aber ich muss noch eine Sache zumindest nachfragen, weil mir die gerade mal aufgefallen ist, weil es natürlich einerseits dieses Argument gibt, was sie bringen und sagen, ja, gucken die denn dann automatisch anders auf ein Thema? Aber allein schon, wie Themen entstehen in dem FAZ-Feuilleton, allein die Diskussion, also ich finde es natürlich, ich persönlich finde es natürlich total super problematisch, wenn sie sagen, es wäre ganz schön, wenn es mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund gäbe, damit das Zusammenarbeiten in der Redaktion schön schöner ist. Ich hätte natürlich gehofft, dass Sie sagen, dass dann vielleicht auch in solchen, dass die Diskussion allein, was ist überhaupt ein Thema? Was machen
und
wir überhaupt?
Glauben Sie wirklich, dass das da vom Geschlecht abhängt?
Ich glaube, dass es davon abhängt, wie divers eine Redaktion aufgestellt ist, weil ich das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich, weil ich in verschiedenen Redaktionen in diesem Haus auch arbeite und sehr wohl merke, wie die Zusammensetzung auch einen totalen Einfluss auf die Themensetzung hat und auch auf Drehs, die wir vorher nicht dachten und wo jemand was anderes gelesen hat, woanders herkommt, woanders unterwegs war. Das hat was zu tun mit Alter, das hat was zu tun mit Herkunft, das hat was zu tun mit, wer hat was studiert oder halt auch mal nichts studiert und so weiter. Klar, aber dafür müssen Unterschiede da sein und dafür müssen natürlich Chefs und Chefinnen sagen, ich habe aber auch Lust, dass diese Redaktion so aufgestellt ist, auch wenn es vielleicht erstmal nur theoretisch ist und man denkt, ich mache das jetzt einfach so, ich baue die jetzt so zusammen, dass da auch wirklich für das Produkt, was wir alle machen, auch was rauskommt, was tatsächlich gesellschaftlich relevant und abbildend ist und nicht nur in ähnlichen, ich habe schon verstanden, dass es in der FAZ mehr gibt als die klassischen Sachen.
Weil, ja, aber divers heißt bei uns auch, dass wir so gut wie keine, sagen wir in Anführungsstrichen, strammen Konservativen in unseren Redaktionen haben.
Also divers ist es dann doch nicht.
Ja, natürlich. Ja, ja, das ist natürlich auch ein Besetzungsproblem, aber das lässt sich gar nicht so einfach implantieren, weil es oft so milieuspezifisch ist, wer hier überhaupt anlandet. Ja. Das ist in der FAZ sicherlich anders, aber trotzdem.
Naja, milieuspezifisch vielleicht noch ein Wort dazu. Natürlich haben die allermeisten studiert. Ich glaube, es sogar alle. Wir hatten mal jemanden, der nicht abgeschlossen hat. Henning Ritter. Das war einer der großen Intellektuellen auf eine Weise dieses Landes. Aber jetzt die Herkünfte der Eltern, da haben nicht alle studiert. Meine zum Beispiel nicht. Mein Vater hatte nicht mal Abitur. Für Dietmar Dath gilt das, glaube ich, auch. Ich habe es bei den anderen auch nicht geprüft. Das machen wir ja nicht, wenn wir jemanden einstellen. Das ist ja so spitz, sozusagen, die Stellen. Das sind ja so wenig Leute.
Ja, ja.
Ich habe versucht herauszufinden, hat sich schon mal für ein Volontariat jemand, wie Sie das nennen, People of Color, also beworben. Mir wurde gesagt, nein. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also wenn es doch der Fall sei, dann täte es mir leid. Aber die Personalabteilung sagte eigentlich nein.
Komisch.
Das heißt, es könnte auch sein, dass es dann so eine Art Mismatch gibt, der vielleicht schon auf diesen Vorurteilen beruht. Die FAZ, das sind diese korttragenden Männer und die wollen auch nur weiter korttragende Männer, was eben überhaupt gar nicht stimmt. Und die sind im Feuilleton auch total konservativ oder was weiß ich, oder die interessieren sich nur für Beethoven und so, was auch nicht stimmt. Aber das könnte sein, dass dann auf der Grundlage, wenn auf der Grundlage solcher Vorurteile weitergearbeitet wird, dass ich...
Aber stört Sie das nicht? Also wenn es wirklich stimmt, was die Personalabteilung sagt, dass überhaupt kein...
Was heißt, das stört mich nicht? Wissen Sie, es gibt eine Hohlschuld und eine Bringschuld. Und es ist, wie soll man sagen, wenn es um Volontariate geht, dann gibt es irgendwie 50 Bewerbungen und dann kann man 30 gleich wegtun, weil die irgendwie... wo man sagt, das passt gar nicht und so. Und es gibt nur eine Stelle fürs Feuilleton. Das ist also ganz, ganz, ganz speziell. Und dann muss man das eigentlich in konkreter Ansehung einer Person entscheiden und gar nicht so sehr nach irgendwelchen vorausgehenden Wünschen. Ich hätte jetzt gerne jemand, der so und so. Erstmal hätte ich gerne eine Person, die irgendwie intelligent ist und bisschen was gelesen hat und auch irgendwie vielleicht, wenn sie merkwürdige Hobbys hat, finden wir das immer sehr gut, weil wir die Leute ja nicht nur für die Stelle Musikkritik oder die Stelle Literaturkritik einstellen, sondern auch gerne hätten, dass die, was weiß ich, irgendein Hobby mitbringen. Mal sind es Schlagersänger, mal sind es merkwürdige Sportarten oder Sammelgebiete oder eben, wie bei dem jetzt schon häufiger apostrophierten Herrn Dath, der hat als Hobby Kommunismus und Mathematik und das ist eigentlich ideal, so eine Mischung, ja. Science Fiction, Comics, Kommunismus und Mathematik, das ist super. Und es geht mehr in diese Richtung. Diversität suche ich mehr in dieser Richtung. Und das schließt überhaupt nicht aus, was Sie jetzt sich wünschen würden, aber ist bisher noch nicht in dem Maße passiert, außer bei diesen nicht alle auf mich zurückgehenden 25% Feuilletonistinnen, die im Augenblick da arbeiten.
Ich würde mal, weil Sie das so beschrieben haben, würde ich mal fragen, welche Vorstellung von Feuilleton dahinter steht, hinter dieser Art von Personalbesetzung, sagen wir, möglichst breit aufgestellt durch eigenartige Hobbys, wie Kommunismus zum Beispiel, belesen, die meisten haben studiert. Welche Vorstellung von Feuilleton steht dahinter? Also früher hätte man ja gesagt, also vor vielleicht noch 20 Jahren. Das Feuilleton ist sozusagen ein Kunstrichter-Feuilleton. Da gab es den Herrn Kaiser bei der Süddeutschen, da gab es Marcel Reich-Ranitzky und sowas. Das war ein klassischer Stadelmeier. Die sind mittlerweile in Ruhestand oder schon gestorben leider. Danach gab es so eine Phase des Feuilletons, wo man sagt, Debatten werden ausgerollt. Ja? Verbunden mit dem Namen Frank Schirmacher, wo man gesagt hat, da wird der Bevölkerungsdiskurs oder der Demografiediskurs über unendlich viele Artikel in einem Feuilleton ausgerollt. Dieses hat sich aber auch überlebt, weil irgendwann konnte man jetzt die 28. Schleife zu KI oder sonst was, hat man einfach nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil er gesagt hat, ich will eigentlich ein Feuilleton lesen und nicht irgendwie eine Abhandlung nach der nächsten. Mhm. Für welche Vorstellung von Feuilleton stehen Sie, wenn vor dem Hintergrund dieser Art von Besetzungsfragen?
Ja, also mit dieser Vorgeschichte ging ja einher eine Erweiterung dessen, was stattfinden kann im Feuilleton. Man kann inzwischen eigentlich doch sagen, es kann thematisch fast alles vorkommen. Also Hartz IV oder Greta Thunberg oder der Fleischverzehr oder die Waffenlieferung an Jemen, wenn ich einfach an Texte denke aus dem letzten Jahr sozusagen. Es kann alles vorkommen. Also es gibt einen Kunstkern des Ganzen, dass man sagt, also im Feuilleton muss vorkommen, weiß nicht, bedeutende Inszenierung, ein wichtiger Film oder auch ein schrecklicher Film und Bücher, Sachbücher und so, das muss vorkommen. Ja? Und dann gibt es noch Platz für alles andere. Und da ist das Kriterium eigentlich nur, dass es nicht redundant ist zu anderen Teilen der Zeitung oder anderen Teilen der Öffentlichkeit. Also es wäre verrückt, wenn wir genau dasselbe über die Autos schreiben würden wie Technik und Motor, eine Beilage, die wir haben. Das muss einen feuilletonistischen Mehrwert, das war so eine Formulierung von Gerhard Stadelmeier, hat es denn einen feuilletonistischen Mehrwert, wenn wir es machen?
Ich spitze es mal zu. Ist das sowas wie ein Wundertütenfeuilleton? Die Überraschung. Und dann hätte man etwas, also da hätte man ein Kriterium, wo man sagen könnte, da unterscheidet sich das klassische Feuilleton von sozusagen der, also aus der Rezipientenperspektive von Twitter und Facebook und sowas, weil in aller Regel findet man nur dort etwas, was man sucht. Ja, da gibt es zwar auch Angebote, aber da muss man nur dann greift man zu, wenn man danach sucht. Ja. Ja, während man in einem klassischen Feuilleton, und so ist auch ein Radioprogramm in aller Regel aufgebaut, dass es im Grunde genommen überraschen will durch Zugänge, gegenläufige Perspektiven, die man wahrnimmt, andere Zugänge. Ja. Der zweite Blick heißt es bei uns ganz häufig.
Das ist ja schon in einem Bereich so, der bei uns nicht so hochrangig ist im Feuilleton, News. Das Feuilleton hat nicht so viele News, ja, so anders als Wirtschaft und Politik. Deswegen sind die auch ganz anders organisiert journalistisch. Das ist eine ganz andere Art von Zeitungsmachen. Also zeitkritische News haben wir gar nicht so viel. Aber bei den News ist es ja auch so, dass man sie liest, weil man es nicht weiß. Es ist ja gar keine News mehr, wenn ich in der zweiten Zeitung nochmal lese, dass Bayern Dortmund geschlagen hat, dann ist es ja keine News mehr. Diesen Bereich, ich wusste das gar nicht, ist nicht nur bei News wichtig, sondern auch im Feuilleton.
Was ist daran wichtig? Weil man könnte ja sagen, also liest man eben besser Technik und Motor als irgendwie ein Autoartikel im Feuilleton.
Naja, wenn der Autoartikel im Feuilleton so ist, dass man sagt, das wusste ich ja gar nicht, weil es woanders nicht vorkam, weil irgendeine Perspektive nicht vorkam, dann würden wir sagen, dann können wir das machen, obwohl wir eigentlich nicht für Autos zuständig sind. Oder vielleicht einen Kollegen haben, der doch Autos als Hobby hat. Ja? Mhm. Niklas Mark in dem Fall, also dass man sagt, das ist jemand, der sehr interessante kunsthistorische Perspektiven auf Auto, auf Kühlergrills, so, das macht Technik und Motor nicht. Ja? Oder wir haben jemand, der über ein politisches Thema sagt, ich weiß nicht, ich erinnere an einen Artikel, auf den ich so ein bisschen stolz bin, das hieß Diepgens Deutsch, also der Berliner Bürgermeister Diepgen. Und das war eine Analyse einfach seiner Rhetorik. Was benutzt er für rhetorische Formen? Sowas macht die Politikredaktion normalerweise nicht. Das ist dann Feuilleton. Und da liegt aber denselben Kriterien. Man muss sich dann ein bisschen über Rhetorik kundig machen. Man kann nicht einfach drauf losmeinen. Ja? Man muss irgendwie einen Sinn dafür haben. Es muss selber eine Überraschungsqualität haben, wie das geschrieben ist. Es muss ein Argument sein. Ich finde ja, ich hätte so ein banales Wort für die Funktion des Feuilletons, die da ganz im Vordergrund steht, gedankenanregend. Weil das erlaubt auch, was Sie vorhin beschrieben haben, abzuwehren, dass man Gedanken aufdrückt. Es soll gedankenanregend sein. Es soll nicht sein, dass man 6-mal die Woche nachweist, dass Google eine Gefahr ist oder so. Das ist, darin würde ich mich unterscheiden von meinem leider verstorbenen Vorgänger. Der hatte so eine Neigung zu sagen, da ist etwas Wichtiges, und es war ein genialer Journalist, das muss man eigentlich nicht sagen, ich sag's nochmal. Und jetzt muss das in die Öffentlichkeit, und zwar möglichst massiv. Das wendete sich ganz stark an Leute, die nur die Seite 1 lesen und die dann auch nur die Seite 1 im Kopf behalten. Da hätte ich einen etwas ausgeglicheneren Blick, glaube ich, dass ich denke, was wichtig ist, das existiert nicht im Singular. Es sind so viele Sachen wichtig. Und da ein bisschen eben gedankenanregend vorzugehen, ist zumindest das Ideal. Nicht, dass das immer gelingt, aber das wäre im Grunde genommen, das gibt es ein Argument. Das ist bei mir sogar wichtig in diesem Rezensionsbereich, den Sie vorhin so sehen. Ich bin am erfreutesten, wenn eine Konzertrezension oder eine Ballettrezension oder eine Theaterrezension in der Rezension mir etwas mitteilt, was für mich interessant ist, obwohl ich gar nicht ins Theater gehe oder niemals dieses Beethoven-Konzert in der Philharmonie besuchen werde. Aber ich kriege ein Argument, ich kriege irgendeinen Gedanken. Also das strebe ich eigentlich an.
Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen zum 70. Geburtstag der FAZ. Übrigens auch die Party dazu war natürlich auch in unserem Podcast hier und da in einem kleinen Nebensatz eine Bemerkung wert. Und da haben Sie aber auch gesagt, dass Sie finden, dass das Internet viel Unsachlichkeit, viel ungeklärte Meinung, sehr viel Impulsives drauf losreden und twittern in die Welt bringt und dass die Aufgabe eines Leitmediums, also in diesem Fall der FAZ, ist, ein bisschen Nüchternheit reinzubringen und einen zweiten Blick auf die Sachen zu werfen. Das fand ich interessant, dass Sie das nochmal aufgeführt haben, weil das ja nochmal ein bisschen mehr ist als Gedanken anregen, sondern da tatsächlich Sie offenbar auch die Funktion sehen, dass da jemand sein muss und das traditionelle Leitmedium, in diesem Fall auf Papier oder auch im Netz, das da sagt, wo es eigentlich wirklich lang geht.
Ja, wenn Sie mir erlauben, würde ich sagen, wo es lang geht, da ja, das bin ich ganz, jetzt, ja, sondern, und auch Leitmedium ist sowas, ich
aber Sie
ich
haben Leitmedium, haben Sie gesagt.
Ja, das genau. Wurde, ich glaube, ja. War es nicht auch Teil der Frage? Also Teil der Frage. Es ist so ein Wort, was mir nicht so gefällt. Das ist so ein Reklamewort. Das ist so wie Leistungsträger oder so. Das sind nicht alles furchtbare Begriffe, wenn man von sich selbst so ein bisschen selbstgerecht spricht oder sich da irgendwie selber positioniert. Das müssen andere machen. Aber nicht, wo es lang geht, sondern dass man zum Beispiel sagt, so kann man nicht argumentieren. Man findet einen Widerspruch. Man sagt, das wissen wir eigentlich besser, zum Beispiel historisch. Oder dass wir sagen, da ist was dran, aber das Gegenteil hat auch etwas für sich. So stelle ich mir eigentlich Feuilleton. Und so war es ja auch in seinen absoluten Hochzeiten, die wir ja jetzt gar nicht angesprochen haben. Also dann mit so Namen wie Alfred Polger oder Karl Kraus, der so ein Ein-Mann-Feuilleton war oder so. So war es ja da auch, dass man sagt, es war eigentlich eine Kette von Argumenten zu kulturellen Tatsachen und den kulturellen Aspekten von allem.
Und ist das eigentlich eine Gegenposition zu dem, was wir mittlerweile fast also obsessiv in der Öffentlichkeit, ich spreche jetzt gar nicht vom Feuilleton, wahrnehmen, stark moralisch aufgeladener Diskurs derzeit, also so nehme ich das immer wahr, also mittlerweile wird ganz stark interveniert, wie man sprechen, essen, leben, handeln und sonst was soll. Der findet manchmal auch sogar im Feuilleton statt, dieser moralisch aufgeladene Diskurs. Und da geht es eher um Haltung, um Positionierung, um Meinung auch, weil auch in moralischen Fragen es sehr schwierig ist, eine Letztbegründung herzustellen. Auch auf dem Buchmarkt sieht man das, dass es sehr dominant ist, als Motiv eine moralische Position einzunehmen und anderen erklären soll, was sie im besten Falle nicht sollen oder sollen.
Ich meine, starke Moralisierung würde ich auch für eine Gefahr halten. Moral hat diese komische Eigenschaft, dass sie die Welt in Gut und Böse unterteilt oder Gut und Schlecht und sich selbst auf die gute Seite stellt. Ja, das wird immer von Gut aus gemacht, das Gut-Schlecht-Spiel. Und das ist so ein bisschen einseitig. Das Feuilleton wird das nicht immer vermeiden können. Es gibt Dinge, über die man sich aufregt, das muss man eigentlich auch sagen. Also wenn Notre Dame brennt und die AfD twittert oder jemand in der AfD twittert, das waren bestimmt Muslime und wenn es welche waren, dann werden sie es nicht zugeben und werden es vertuschen, sodass dann selbst wenn es wirklich keine waren, immer noch ein Verdacht bleibt, dass es nur vertuscht worden ist, dann regt man sich auf, ich zum Beispiel. Und dann schreibt man auch mal so etwas. Und das ist dann eventuell auch ein moralisches Urteil, wenn man sagt, was für verbitterte Leute seid ihr denn eigentlich, wenn ihr so ohne jede Evidenz sowas gleich um 19 Uhr, um 18 Uhr hat es zu rauchen begonnen, rausblast da über euer Medium. Das war dann sicherlich auch ein moralisches Urteil. So kam es dann auch zurück. Man kriegt dann ja Leserbriefe und so. Aber diese Sorte Texte darf nicht dominieren.
Aber es wird ja auch im Journalismus klar, jetzt mittlerweile gibt es, sagen wir, Diskussionen darüber, wie viel Haltung eigentlich heutzutage der Journalismus braucht.
Ja, da, ich bin da so ganz zurückhaltend. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man Deutschland zum Beispiel so beschreibt, dass man sagt, naja, vielleicht rutschen wir auf Verhältnisse zu, die denen von 1932 ähneln, dann kennt man erstens 1932 nicht sehr gut. Und es lässt den komischen Verdacht aufkommen, dass das gemacht wird, damit man selber dann im Widerstand sich befinden kann. Also Haltung in diesem Sinne. Ja, das ist ja auch ganz einfach. Werte zu beschwören ist ja das Einfachste, was man machen kann. Aber von den Werten kommt man nie zu konkreten Handlungen und nie zu konkreten Analysen oder so. Und ich würde das, die Aufgabe des Feuilletons eher auf der Ebene von Analyse sehen als von Statement.
Ja. Ich muss nochmal zu unserem Ausgangspunkt, also diesem Podcast zurückkommen, weil der endete dann damit, dass nochmal so ein bisschen zusammengefasst wurde, was wir eigentlich gerne, also ich sage, das ist ein total falsches Wir, ich habe das moderiert. Der endete damit, dass unsere Gäste verschiedene Punkte eben hatten, wie man das Feuilleton erweitern kann, wie man Redaktionen neu besetzen kann und so. Und jetzt, was wir jetzt besprochen haben in dieser Stunde, das klingt so ein bisschen wie, als würden Sie aber eigentlich sagen, dem Feuilleton und insbesondere dem FAZ-Feuilleton, was ja von sehr klugen Menschen auf diesem Podium an dem gerüttelt wurde, die aber gleichzeitig auch gesagt haben, wofür sie das Feuilleton eigentlich schätzen, steht eigentlich irgendwie ganz gut da. Zwar kein einziger Mensch mit Migrationshintergrund, der ein Volontariat in der FAZ machen will, nur 25% Frauen, was einfach immer nur weiterhin nur ein Viertel ist. Aber irgendwie, also sehen Sie für sich, so habe ich Sie wahrscheinlich eben den direkten Zusammenhang, weil Sie auf die Themen gucken und ich auf die Personen. Soll das jetzt alles wirklich so bleiben und so weitergehen?
Nein, nein, das bleibt nie so, wie es ist. Also wie gesagt, mit jeder neuen Person kommt eine neue Perspektive hinein. Und ich hatte das gerade schon gesagt, die Arbeit daran, Rezensenten dazu zu bringen, Argumente zu verwenden, die über den Rezensionsanlass hinausgehen zum Beispiel, ist also eine sehr harte Arbeit. Ja, so habe ich mir einfacher vorgestellt. Wir haben einen Bedarf an Texten, die sich gar nicht einordnen lassen in das kulturelle Spektrum. Sie haben heute einen Text ausgelassen, das war ein Text über eine Jagd, die stattgefunden hat. Auch geschrieben von jemand, der gar nicht selber jagt. So Texte finde ich wichtig. Ich bin sehr geprägt in meiner Biografie durch diese Umweltfragen. Also das ist einfach so generationell. So dazu einen Zugang zu finden, über die Wissenschaft hinaus, die wir ja haben im Feuilleton. Das ist ganz wichtig, dass da irgendwie dass wir die Biologen und die Mediziner fragen, was ist denn jetzt einfach mit diesem Feinstaub? Könnt ihr uns da Auskunft geben? Aber generell.
Okay, aber das sind wieder auch so Ansätze für, wie die Themen im Feuilleton gestaltet sein müssen und was da dazukommen müsste. Aber würden Sie, Sie sind ja verantwortlich, eben als einer der vier Herausgeber der FAZ für das Feuilleton, für den Feuilleton-Bereich, würden Sie auch sagen, was ich Sie fördern mehr junge Journalistinnen oder sie schauen, dass da mehr passiert. Weil natürlich, wo sollen denn, also die super Themen, die super Ansätze, super Perspektiven, dafür muss man halt mal irgendwo sein.
Und ja, ja. Ich meine, wir sprechen in einer Situation, in der, ich glaube, in allen Zeitungshäusern, wenn ich das richtig sehe, kein Expansionspfad in Bezug auf Stellen da ist. Ja, es ist ganz wenig, mitunter kann man nicht mal die frei werden durch Pensionierung oder Verrentung ersetzen, sondern die werden dann einkassiert oder so.
Kennen wir auch.
Ja, das bedauere ich sehr und man muss auch, also nicht nur ökonomisch bedauern, sondern gerade wegen der Perspektive, die Sie gerade anreißen, nämlich, dass man sagen kann, naja, wir brauchen 28-Jährige, weil die natürlich irgendwie, die wissen Sachen, die weiß ich nicht. Das ist ja schon bei meiner 11-jährigen Tochter so, dass die eben Sachen weiß, die ich nicht weiß. So, und wenn das nicht mehr gelingt, also wenn die praktisch nur noch in so einer freien Mitarbeiterschleife alle gehalten werden, dann ist das nachteilig, weil es ist evident, dass es ein Problem gibt. Weiß und Mann, das sage ich, das ist für mich nicht so ein Riesenthema, aber alt ist für mich ein Thema. Weil, ich meine, man hat gelesen, man studiert. Weiß ich nicht, ich werde Niklas Luhmann als meine primäre Orientierung und Hans Blumenberg, so, auch Männer. Das werde ich nicht mehr austauschen in meinem Leben. Ich bin 57, das halte ich für ganz unwahrscheinlich, dass ich nochmal eine Art Theorieaustausch mache in meinem Kopf. So, und insofern ist das Jungen-Thema ist ein wichtiges. Wir haben Volontäre, wo Sie es jetzt ansprechen, wir haben jetzt einen Volontär, der eine südkoreanische Mutter hat. Also wenn das als Migrationshintergrund ausreicht.
Das wird jetzt so nicht verhandelt, Herr Kaube.
Ja, aber ich meine nur, ich will nur sagen, also ich trage ja hier auch ein bisschen zur Empirie bei, dass man sagt, nicht immer nur Vorurteile. Und ich meine, das war in dieser Sendung auch einfach lustig. Jemand sagt, ich lese jeden Tag 6 Feuilletons und produziert dann Urteile, wo ich sagen würde, dann liest du sie nicht genau. So, das gibt es, das ist normal, aber es sind Vorurteile. Deswegen habe ich das jetzt nur erwähnt. Mhm. Also das ist schon ein, Volontariat ist schon ein Punkt. Und dass man dann sagt, selbst in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit strengen wir uns sehr an, denen dann auch Verträge zu geben. Also nicht einfach zu sagen, Volontariat und jetzt auf Wiedersehen. Und das ist jetzt zweimal hintereinander gelungen. Mal sehen, wie die ökonomische Entwicklung ist. Ich hoffe eben, dass der Olymp nicht bröckelt. Dann haben wir auch Stellen und können auch das versuchen. Denn es gibt ja, wie soll man sagen, es gibt ja keinen Grund, es nicht zu versuchen. Man wäre ja geradezu töricht, wenn man sagen würde, machen wir es einfach so wie immer. Und das ist nicht mal eine feuilletonistische Einstellung. Also ich bin ganz dagegen, dass man Sachen so macht wie immer.
Und das war's in Stunde 1 für heute. Am Mikrofon verabschieden sich, bevor wir Jürgen Kaube ganz herzlich danken und uns für den Besuch danken und auch für die Diskussion bedanken, die wir hatten, verabschieden sich
Christine Watti
und Thorsten Janczyk.
Vielen Dank, Jürgen Kaube, dass Sie hier waren.
Sehr gerne, es war ein Vergnügen.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.